Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Kunsthistoriker und Kulturphilosoph und Herausgeber der Zeitschrift Merkur, Christian Demant. Guten Tag, Herr Demant.
Guten Tag.
Und während die Nachrichten jetzt gerade liefen, haben wir uns unterhalten über das Bauhaus, denn Sie waren in der letzten Woche in Weimar, haben sich hier und da mit dem Bauhaus beschäftigt, oder?
Ja, ich habe mir ein Symposium angeschaut, eines von den vielen, die im Bauhausjahr sind, und ich war im Haus am Horn, im einzigen Haus, der einzigen architektonischen Leistung, die das Bauhaus in Weimar gemacht hat. Die waren ja zunächst keine Architekturschule. Und habe mir dort das Haus am Horn deswegen sehr gerne angeschaut, weil es mit meiner momentanen Arbeit zusammenhängt. Ich beschäftige mich mit was ganz allgemein mit den normativen Aspekten des Wohnens. Und wenn man dann in dieses Haus kommt und sieht, dass die Küche etwa eingerichtet ist wie in einer Fabrik, und Mann und Frau dieses für eine Familie ausgelegten Hauses jeweils getrennte und auch in den Funktionen getrennte Schlafräume haben, dann zeigt man, dass das ein reichhaltiges Thema ist. Also da sind Daseinsentwürfe zu Stein geworden.
Die normativ dann natürlich wirken, meinen
genau,
Sie. Ja. Und das wollen Sie erforschen und das werden wir dann im Merkur lesen, Ihre Forschungsergebnisse?
Aber ja.
Okay.
Unter dem Titel Home Stories in den nächsten Monaten immer wieder.
Verstehe. Also ein Buchprojekt wird wahrscheinlich auch draus werden dann. Und eben dann im Merkur Home Stories über das Wohnen von Christian Demant. In dieser Mittagsstunde werden wir uns nicht mit dem Wohnen beschäftigen, sondern mehr mit dem Klima. Das ist nämlich heute das große Thema. 29. November, Freitag. Es gehen wieder viele, viele auf die Straßen wegen den Fridays for Future-Demonstrationen. Gleichzeitig ist heute aber auch der Black Friday, der große Schnäppchentag. Wie passt das denn zusammen? Die Menschen gehen auf die Straße. Fridays for Future haben verschiedene Demonstrationen und Aktionen angekündigt in über 2400 Städten weltweit. In Deutschland wird es Aktionen in über 500 Städten geben. Und während die einen fürs Klima demonstrieren, gehen die anderen shoppen. Oder vielleicht demonstriert man erst fürs Klima, geht dann shoppen, je nachdem. Denn heute ist eben auch Black Friday, großer Schnäppchentag. Schöner Zufall, Herr Demant, dass das auf einen Tag fällt. Denn natürlich stellt sich die Frage, ob wir als Klimaschützer überhaupt noch wirklich mit moralisch gutem Gewissen shoppen gehen können oder ob wir nicht Verzicht üben sollten.
Ja, also in dieser, so generell gefasst, ist es da schwer, eine Antwort darauf zu finden. Selbstverständlich ist diese Lehre von ständigem Wachstum schon seit Jahrzehnten eigentlich als ein vollkommener Irrweg erwiesen. Deswegen ist ja die Frage, was würden wir unter Konsum verstehen? Würde es auch heißen, dass ich dann keine Dosennahrung mehr kaufen darf oder kein Auto mehr fahren. Und diese Flächen sind so komplex, dass man darauf keine Antworten geben kann, die generell sind. Außerdem hat die gesamte Diskussion so einen moralistischen Beigeschmack, der unvermeidbar ist, aber dazu führt, dass man irgendwann, ich jedenfalls, es nicht mehr hören kann. Das ist so eine ins apokalyptische, ausgedehnte Brotstadt-Böller-Stimmung.
Moralistischer Beigeschmack. Vielleicht mögen Sie dann, was jetzt im Deutschlandfunk der Ökonom und Philosoph Christoph Lütke gesagt hat von der Technischen Universität München. Der sagt nämlich, dieser Black Friday hat komplett seinen Sinn, ganz abseits von irgendwelchen moralischen Gedanken.
Die Leute kaufen doch sonst auch. Jetzt wird es an einem Tag oder mehreren Tagen konzentriert gekauft. Wenn man sich damit näher beschäftigt, stellt sich für mich jetzt die Frage, worin eigentlich das moralische Problem stehen soll. Es wird immer gern so schnell auf den Kapitalismus und auf den Konsumwahn eingeschlagen. Aber wenn wir uns das mal genau ansehen, geht es nicht eigentlich darum, dass sich auch mal Leute etwas leisten können, die vielleicht weniger Geld haben. Die viel Geld haben, die können sich ständig alles leisten. Aber hier gibt es vielleicht die Möglichkeit, auch gerade mal teure Produkte für weniger Geld zu erwerben. Und ich finde, das ist auch absolut ethisch wertvoll.
Also Black Friday gut im Sinne der Gerechtigkeit.
Ja, ja, aber das natürlich, dass das auch wieder nicht die gesamte Wahrheit ist, liegt irgendwie auf der Hand, weil ob man dann dringend noch einen weiteren Flachbildschirm mit einer etwas weiteren, mit einer größeren Diagonale braucht oder so, was ich da sehe, was aus den Elektronikläden rausgefahren wird, ist eben auch die Frage. Das ließe sich nur im Einzelfall jeweils lösen. Die Generaldebatte als solche langweilt irgendwann. Sie ist einfach auch als solche in dieser Allgemeinheit nicht zu führen.
Ich weiß nicht ganz genau, ob sie mich langweilt, diese Debatte, weil diese Frage, wenn ich jetzt doch nochmal darauf zurückkomme, ob ich Verzicht üben kann, ob ich das will, ist schon eine Frage, die mich auch so ganz alltäglich beschäftigt. Wir haben diesen Earth Overshoot Day, an dem die Ressourcen für das Jahr jeweils dann aufgebraucht sind. Das war in diesem Jahr Ende Juli. Und da wussten wir, es ist alles verbraucht, was die Erde in einem Jahr wieder erneuern kann. Und dieser Tag, wissen wir auch, rückt im Kalender immer weiter nach vorne. Also wäre doch Verzicht vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Ja, ja. Also, die Frage ist nur, können Sie durch Alleinverzicht das machen oder können Sie und Ihre Freunde und Bekannten es? Geht das Ganze ohne eine politische Weichenstellung? Geht das Ganze ohne einen Interessenausgleich? Und ist es das einzige Primat, an dem Politik sich zu orientieren hat? Das sind ja die Nachfolgefragen. Mhm. Und dann wird die Diskussion extrem kompliziert.
Wir hören nochmal Nico Pech, Volkswirtschaftler an der Universität Siegen. Der ist einer der Vorreiter der Postwachstumsökonomie in Deutschland. Und der sagt natürlich, Verzicht ist angesagt, nicht nur auf der privaten Ebene, sondern generell. Er hat so ein schönes Bankraubgleichnis hier.
Wenn ich eine Bank ausraube und auf frischer Tat ertappt werde und der Schutzmann mir die 100.000 Euro wegnimmt und ich breche dann in Tränen auf und sage, was für ein Verzicht, dann würde das beim Publikum großes Gelächter verursachen. Aber Fakt ist, dass wir uns genauso verhalten, indem wir also einen Lebensstandard, der noch vor relativ kurzer Zeit Science Fiction war, plötzlich zum Menschenrecht werden lassen und behaupten, dass jede Reduktion dieses Lebensstandards Verzicht sei.
Nachvollziehbar, was er sagt?
Vollkommen. Nicht neu übrigens. Nee. Also nicht, dass es ein Vorwurf wäre, Dinge, die wahr und richtig sind, noch einmal zu verbalisieren. Ich habe mich nur heute früh mir überlegt, wann habe ich eigentlich das erste Mal von diesen Dingen gehört? Ich bin Jahrgang 1960 und ich habe bei den Jesuiten Philosophie studiert in München. Und das war die Zeit, in der dort die Naturphilosophie sich etabliert hat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es muss um das Jahr 84 gewesen sein, Klaus Heinrich Meyer-Abech über den Frieden mit der Natur. Da sind all diese Dinge bereits systematisch behandelt worden und nicht etwa als neue Erleuchtung verkauft, sondern mit Verweis auf sehr, sehr lange Vorüberlegungen. Also was er sagt, halte ich für vollständig richtig. Es ist aber seit 1984 mir bekannt, dass darüber gesprochen wird. Es gibt eine weite Bewegung noch um 1900, die bereits über diese Fragen spricht.
Ja, dann sagen wir gut, wenn das schon so lange bekannt ist und wir sprechen schon so lange darüber und es hat sich nicht wirklich viel getan. Im Gegenteil, dieser Earth Overshoot Day zum Beispiel rückt immer weiter nach vorne. Dann müssen wir aufhören, darüber zu reden?
Nein, wir müssten mal schauen, ob wir was tun können. Außerdem ist es nicht so, dass nie etwas getan worden wäre. Also auf gesetzlicher Ebene ist selbstverständlich was gemacht worden. Und deswegen finde ich, der ich nicht bei Friday for Futures mitmarschiere, die Aktion als solche gut, weil sie Druck erzeugt.
Und wann ist das Wort Klimawandel denn im Merkur zum ersten Mal aufgetaucht?
Also am Rande 1990 habe ich heute mal im Archiv nachgeschaut. 1992 hat dann Christian Schütze, den ich auch gelesen habe außerhalb dieses Zusammenhangs, weil ich in dem Alter noch nicht Merkur las, der war nämlich Redakteur für Umweltfragen, ich glaube der erste für dieses Ressort bei der Süddeutschen Zeitung. Und da ich aus München komme, war das sozusagen das Blatt, das bei uns zu Hause am Frühstückstisch lag. Der hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und der hat dann 1992, nachdem er bei Hansa bereits ein Buch 3 Jahre zuvor zu dem Thema veröffentlicht hat, auch im Merkur geschrieben. Und was er da schreibt, ist eben das, was man heute genauso noch einmal schreiben müsste. Ich lese nur 3 Zeilen vor.
Ja, Sie haben es mitgebracht.
Die Industriegesellschaft beschleunigt unter dem Dogma von der Notwendigkeit des Wachstums unablässlich den Durchfluss von Materie und Energie. Die Entropie in Gestalt wachsender Müllhalden und zunehmender Probleme – Ozonloch, Klimawandel, Waldsterben und so weiter, steht ihr bis zum Halse, doch Rettung wird versprochen durch mehr Wachstum. Die Medizin, welche die Krankheit verursacht, soll die Heilung bringen durch Vergrößerung der Dosis. Das ist im Grunde genommen das ins Medizinische gewendete Bankräuber-Beispiel.
Richtig, was wir eben gehört haben, ja. Gut, dann helfen am Ende vielleicht doch Verbote, also dass wir sagen, wir verzichten nicht freiwillig, sondern bestimmte Sachen können einfach so oder so nicht mehr sein. Das findet Annalena Baerbock von den Grünen, die hören wir noch schnell.
Wenn ich sage, ich will alles über den Preis regeln, dann mache ich den ganz, ganz hoch und sage, dann können sich halt einige Autofahren nicht mehr leisten, aber Menschen, die sehr viel Geld haben, die können sich immer rauskaufen, sei es beim Rindfleisch oder sei es beim Autofahren.
Hat sie recht.
Völlig richtig. Aber es gibt natürlich auch Verbote. Also es ist ja nicht so, dass wir heute über Verbote sprechen. Dürfen wir verbieten? Ich erinnere mich nur dran, das betrifft mich jetzt, das würde wieder zurückführen zum Wohnen. Ich habe sehr viele alte Leuchten zu Hause stehen, die mit Glühbirnen arbeiten, die seit einiger Zeit auch verboten sind, jedenfalls in den Größenordnungen, in denen die dort vorgesehen waren. Musste ich mich auch leider damit anfreunden, so ist es.
So ist es. Der Kunsthistoriker Christian Diemand hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Green Friday ist heute. In mehr als 500 deutschen Städten wird es Demonstrationen geben von Fridays for Future. Und im Bundesrat, in der Länderkammer, also ist heute Vormittag über das Klimapaket der Bundesregierung beraten worden. Da geht es ja um die CO2-Bepreisung. Es geht um niedrigere Steuern auf Bahntickets, um höhere Steuern auf Flugtickets. Und das war schon erwartet worden, was auch passiert ist. Der Bundesrat hat nämlich mehrere Steuergesetze dieses Klimapakets in den Vermittlungsausschuss geschickt. Ja, hier zu Gast der Kunsthistoriker Christian Demand. Herr Demand, verwundert Sie das oder hatten Sie auch damit gerechnet?
Es wundert mich schon deshalb nicht, weil natürlich die Frage, wer diese Dinge alle bezahlen soll, geregelt werden muss. Und wenn bei einigen, und das scheint der Fall zu sein, bei einigen dieser Regelungen, nicht von vornherein klar ist, ob der Bund oder die Länder das übernehmen, ist das vorhersehbar. Zum anderen ist es natürlich so, dass die Grünen in der Bundesregierung keine oder in der Koalition keine Stimme haben, aber landespolitisch stark sind und das Instrument, das sie haben, um ihre Stimme dann politisch geltend zu machen auf diesem Niveau, ist natürlich der Vermittlungsausschuss des Bundesrats.
Mhm. Theo Gers im Hauptstadtstudio hat sich das heute Vormittag angeguckt. Wie haben sich denn die Grünen verhalten, Herr Gers? Denn an denen hängt es ja wirklich im Bundesrat und die wollen einerseits nicht blockieren. Sie wollen ja nicht sagen, in unserem Thema blockieren wir. Andererseits wollen sie das Paket verbessern. Sind sie da in einem Dilemma, die Grünen?
Ja, Sie sind da in einem großen Dilemma, Frau Schäfer, weil die Grünen natürlich nirgendwo in keinem Land alleine regieren. Das ist das Problem. Sie regieren in der Tat in 10 Bundesländern mit, aber immer in Koalitionen. Und das ist das Problem der Grünen. Diese Ankündigungen, die wir auch vielleicht noch manchmal im Ohr haben, direkt nach der Einigung auf das Klimapaket vor wenigen Wochen, als es hieß, wir werden jetzt noch für den Klimaschutz versuchen rauszuholen, was rauszuholen ist, das implodiert doch zusehends, weil es einfach an der Macht des Faktischen scheitert. Wir haben das gerade im Bundesrat heute Vormittag erlebt. Die Grünen sind im Grunde damit nicht durchgekommen, dass sie noch damit rechnen können, wesentliche Verbesserungen, spürbare Verbesserungen für mehr Klimaschutz an diesem Klimapaket durchzubekommen.
Ganz konkret, welche Steuergesetze sind in den Vermittlungsausschuss geschickt worden?
Ja, man muss im Grunde zwei Sachen gedenklich trennen. Das, was in den Vermittlungsausschuss jetzt geschickt wurde von den Ländern, einstimmig muss man dazu sagen, denn da geht es allen Ländern gleich. Sie wollen Ausgleich für schwindende Einnahmen durch dieses Klimapaket vom Bund bekommen. Was in den Vermittlungsausschuss geht, das sind so eingängige Dinge wie die verbilligten Bahntickets für Fernreisen, wo die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll. Es geht um die höhere Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer und es geht um die Gebäudesanierung, wo man ja in 3 Jahren, das ist sehr attraktiv, bis zu 40.000 Euro Steuern sparen kann, wenn man in sein Haus etwas investiert. Das liegt jetzt alles auf Eis, da wird der Vermittlungsausschuss angerufen und dann wird es eben sportlich, ob es bis zum 1. Januar noch was wird mit diesem Gesetz.
Ja, das ist ja genau die Frage, denn das Klimapaket soll nächstes Jahr in Kraft treten. Jetzt ist die Frage, wenn sich der Zeitplan der Regierung verschiebt, das wäre ja für alle Beteiligten eher ungünstig, sage ich mal.
Ja, das führt auch zu ganz praktischen Problemen. Ich sage mal jetzt das nur mit den Bahntickets. Sie können ja jetzt zum Beispiel auch schon für Januar, Februar Bahnfahrkarten kaufen. Nur die Bahn weiß nicht, welche Mehrwertsteuer sie auf diese Tickets dann erheben soll. Das ist zum Beispiel so ein ganz praktisches Problem, weswegen zum Beispiel die Bahn durchaus ein Interesse hätte, schnell Klarheit zu bekommen. Aber was jetzt das Nachbessern betrifft am Klimapaket, da muss man eben sagen, da sind die Möglichkeiten auch begrenzt. Im Vermittlungsausschuss sind heute nur diese steuerlichen Regelungen gelandet. 3 andere Gesetze, die sind im Bundesrat durchgegangen. Das heißt, das Gesetz, das den Emissionshandel einführt für dieser umstrittene Preis von 10 Euro je Tonne CO2, das ist jetzt durch. Es ist zweitens durch das Gesetz, das die Flugtickets erhöht, verteuert und es ist auch durch das generelle Klimaschutzgesetz, was uns vorschreibt, wie viel CO2 wir bis wann in welchem Sektor in Deutschland einzusparen haben. So, und das Problem dabei ist jetzt, irgendwie hängen die Gesetze inhaltlich zusammen, das wird sicherlich niemand bestreiten, nur man hat im Vermittlungsausschuss eigentlich gar kaum Verhandlungsmasse, man hat da nur diese paar Steuerregelungen um das mal etwas abwertend zu sagen. Und da dann eine Einigung zu finden, das wird dann sehr schwierig, zumal der Bund sagen wird, wieso, was habt ihr Länder überhaupt? Ihr kriegt an anderer Stelle, zum Beispiel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Mittel. Also habt euch nicht so mit den Millionen, die euch möglicherweise durch die billigeren Bahnfahrkarten wegfallen. Das ist das Argument des Bundes. Und bei den anderen Dingen, Stichwort niedriger CO2-Preis, das ist jetzt Gesetz und da wird man nachträglich jetzt erstmal nichts dran ändern.
Es gibt noch, hat heute Vormittag noch zwei andere wichtige Treffen gegeben und da ging es um die Windkraft in Deutschland. Im Grunde war in Berlin zu Gast die versammelte Windindustrie und dann auch die Regierungschefs aus 5 Ländern des Nordens, aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Und alle machen sie mobil gegen die verordnete Flaute. Verständlich, Herr Demand?
Ja, also wenn man, Politik ist die Kunst des Interessenausgleichs und da sind selbstverständlich Interessen da, die nachvollziehbar sind. Zum Beispiel Wirtschaftsstandorte in strukturschwachen Regionen, die man, wenn dort was wegfällt, sehr schwer anders bedienen könnte. Ob das dann hinsichtlich des Gesamtbilds legitimiert ist oder nicht, ist dann noch eine andere Frage.
Also wenn ich sage verordnete Flaute, dann meine ich eben, dass der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ja ursprünglich durchsetzen wollte, dass es einen Abstand von 1000 Metern gibt zwischen den Windrädern und den Ortschaften. Er hat das ja, diese Abstandsregelung, aus seinem Gesetzesentwurf wieder rausgestrichen. Theo Gers, warum jetzt trotzdem noch diese Sorge der Wirtschaftsvertreter und der Ministerpräsidenten?
Naja, weil die Krise einfach mit Händen zu greifen ist in der deutschen Windindustrie. Nur mal zwei Zahlen. 40.000 Jobs sind in den letzten 3 Jahren in der Windindustrie weggefallen. Nur mal zum Vergleich. Wir geben 40 Milliarden Euro aus, um den Strukturwandel dort abzumindern, wo 20.000 Jobs, nämlich in der Kohleindustrie, im Braunkohletagebauen und so weiter, weggegeben werden. Um nur mal um die Dimensionen klar zu machen. Das heißt, wir sind im Moment in einer veritablen Krise bei der beim Windkraftausbau und damit auch in der deutschen Windindustrie. 80% weniger Zubau in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist so massiv, dass hier wirklich die Alarmläuten glocken in der Branche und natürlich bei den Ministerpräsidenten. Und deshalb fordern sie natürlich Sofortmaßnahmen.
Und sie sind auch gegen die langen Genehmigungsverfahren, ne?
Es geht um Genehmigungsverfahren, es geht um diese berüchtigten 1000 Meter. Sie sagen, was soll das, 1000 Meter bundesweit festzulegen und dann den Ländern zum Beispiel zu sagen, ja, ihr könnt ja nach unten davon abweichen. Da sagen sie, das ist genau der falsche Weg. Das schwächt doch die Bürgermeister und Landräte vor Ort, wenn die Bürger, die skeptisch sind bei der Windindustrie, sagen, wieso sollen wir, wenn wir bundesweit 1000 Meter haben, wieso sollen wir lokal davon abweichen? Also das macht aus Sicht der Windbefürworter, das muss man natürlich sagen, die hier aufgetreten sind, überhaupt keinen Sinn. Aber es geht um viel mehr. Es geht um kürzere Planungsverfahren. Es geht darum, was machen wir mit alten Windparks, wo die Windräder in die Jahre gekommen sind, wo jetzt neue installiert werden sollen, neue höhere Windräder. Muss dann nochmal wieder von Adam bis Eva von vorne angefangen werden mit den Planungsverfahren. Wie ist das mit der Akzeptanz der Gemeinden? Kann man da mehr Geld rüberschieben, dass die Gemeinden mehr Geld bekommen? Naturschutz ist eine Frage. Also da gibt es viele, viele Punkte, die jetzt ganz schnell gelöst werden müssen, damit es kein Tabula Rasa gibt in der deutschen Windindustrie. Und das ist hier deutlich geworden, das droht wirklich.
Ja. Ich höre diese Sachen auch schon seit längerem. Ich folge es deswegen, weil in meiner Heimatgemeinde etwa die Nachbargemeinde interessanterweise Windräder hat aufstellen lassen. Und zwar an einem Eck dieses Gemeindegebiets, das noch in unserer Gemeinde, in meiner ehemaligen, zu sehen ist, aber von dort aus nicht. Die haben also sozusagen an den Rand dieses ihres Verwaltungsgebietes die Windräder gestellt, die man jetzt von meinem Elternhaus sieht. An sich bin ich bereit, dieses Opfer zu tragen, aber es ist schon so, dass da auch legitime Interessen sind, also die legitimen Interessen derer, die etwa mit Lärm oder eben auch mit der Sicht sich auseinanderzusetzen haben. Und es gibt ja dann Rückkopplungseffekte auch auf den Wert der Liegenschaften.
Richtig, Herr Demand. Das ist ja auch der Zielkonflikt, der große, große Zielkonflikt, den wir hier haben. Es ist natürlich so, und ich will das auch gar nicht durchs Rost fallen lassen, dass wir bundesweit über 1000 Bürgerinitiativen haben, die sich gegen Windkraftausbau vor ihrer Nase, sage ich jetzt mal fast, wehren. Das kann man auch verstehen. Die Frage ist nur, welche Maßnahmen unternimmt die Politik hier in Bonn und möglicherweise auch in Berlin und möglicherweise auch auf Länderebene, um einen Ausgleich herbeizuführen. Im Moment ist es so, dass das Pendel ganz krass zu Lasten des Windkraftausbaus geht und damit wackeln halt sämtliche Ziele, die wir uns gesetzt haben. Ziele in Sachen Klimaschutz, es wackeln die Jobs und es wackeln auch unter Umständen Zukunftsperspektiven, die wir haben. Nur ein Beispiel, das hat hier heute eine Rolle gespielt in der Konferenz der Ministerpräsidenten. Da sagte Daniel Günther aus Schleswig-Holstein zum Beispiel, wir können Windenergie nutzen und wir wollen das in Schleswig-Holstein und Hamburg auch tun, um synthetische Kraftstoffe zum Beispiel für den Flugverkehr, den wir ja nicht auf Erneuerbare so schnell umstellen können, also nicht auf Solar oder auf Elektroantrieb umstellen können. Wir wollen das nutzen und das wird uns alles hier platt gemacht, wenn wir keine Flächen haben, auf denen wir zum Beispiel Windstrom erzeugen können, der dann für diese Kraftstoffe nötig wird. VW war hier auf der Pressekonferenz und hat gesagt, unsere ganzen Riesennachfrage nach E-Autos, 35.000 Bestellungen für ein Auto, das noch gar nicht auf dem Markt ist, der neue Golf, unglaubliche Nachfrage der Bürger, aber auch das macht nur Sinn, wenn wir VW diese Autos später und die Nutzer diese Autos mit erneuerbarem Strom auftanken können und nicht mit Strom aus Kohlekraftwerken. Da sieht man, was da alles dranhängt, wenn es stockt beim Windkraftausbau.
Ja, Wind steht einerseits für die Zukunft, muss andererseits aber so eingesetzt werden, dass die Menschen, die mit und unter den Windrädern leben, trotzdem gut leben können. Theo Gerz, vielen Dank ins Hauptstadtstudio und danke an Christian Demand hier ins Studio. Das Wort des Jahres, Herr Demand, lautet Respektrente. Das hat die Deutsche Gesellschaft für, die Gesellschaft für deutsche Sprache heute verkündet. Gute Wahl?
Vermutlich. Das ist ja eine eher, wenn ich das recht verstanden habe, eine Häufigkeitsanalyse.
Ja, das ist, wie wird das genau?
Die waren mal auch für das Unwort des Jahres zuständig. Dann gab es eine Fraktion, die sich aus der Gesellschaft ausgegliedert hat und ab jetzt das Unwort des Jahres benennt. Und im Gegensatz zum Unwort des Jahres, dessen Berechtigung ich irgendwie nachvollziehen kann, was ich daran sehr häufig interessante Debatten anknüpfen, bin ich beim Wort des Jahres. Ich halte das eher für verzichtbar, diese Kür.
Ich finde das verzichtbar, ich nicht. Aber ich habe jetzt hier in meinem Recherchemanuskript gefunden, wie das ausgewählt wird. Für die Auswahl entscheidend ist nämlich nicht die Häufigkeit des Ausdrucks, sondern Signifikanz und Popularität.
Ja, wie wäre Popularität ohne irgendeine, ja, also wie misst man Popularität, wenn man ausschließt, dass es sich um Häufigkeitsfragen handeln könnte?
Gut, da müsste man die Vertreter der Gesellschaft für deutsche Sprache jetzt genau fragen. Aber mich wundert, dass Sie sagen, im Grunde bräuchte man so eine Kür eines solchen Wortes gar nicht.
Ich frage mich, wem das nützt. Also erinnern Sie sich noch an das Wort des Jahres 1999 oder 2004 oder 2007 oder so? Also nicht wirklich. Mhm. Bei einigen Unworten des Jahres, die sind mir eben tatsächlich über eine nachfolgende Debatte, aber nicht über die Kür, in Erinnerung geblieben, weil tatsächlich dort sprachlich sich Verschiebungen in der Diskurslandschaft abgebildet haben, die bemerkenswert waren und bedenkenswert. Beim Wort des Jahres, ja, mein Gott.
Hier finde ich es aber doch erstaunlich, denn Respektrente ist ja, man könnte sagen, ein Wort, das ein Framing setzt, also ein positives Wort, Respektrente. Es gibt andere Gesetze, also Gesetze, gute Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz. Und das hat die Regierung ja auch so genannt schon, diese Gesetze so genannt, weil man sozusagen sagen will, wofür das ist. Für die gute Kita, für die starke Familie, um den Rentnern oder denjenigen, die Rente beziehen, Respekt zu zollen. Ich meine, von Seiten der Regierung ist das natürlich klug, aber nehmen wir das hier so ab.
Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob das von Seiten der Regierung so klug ist. Aber ja, ich sehe nun, Grundskepsis bei dem Ausrufen solcher Wörter ist einfach, und dann kommt das nächste Wort des Jahres. Also wenn sich daran irgendetwas anschlösse, was produktiv wäre, was erkenntnisfördernd, verändernd wäre oder sonst wie, aber rein auf sprachlicher Ebene, und ich gehe mal davon aus, dass auch die Gesellschaft für deutsche Sprache ausschließlich auf dieser Ebene unterwegs ist, lässt sich da für mich wenig Mehrwert erkennen.
Gut, wir fragen trotzdem, und dann, wer ist denn auf dem zweiten Platz gelandet? Rollerchaos? Die E-Roller hätten sich in vielen deutschen Städten zu einem Problem entwickelt, würden rücksichtslos genutzt und unkontrolliert abgestellt. Darauf will man natürlich auch hinweisen.
Ja, aber die Frage, haben wir dafür die deutsche Gesellschaft oder die Sprache, die Gesellschaft für deutsche Sprache gebraucht, um darauf hinzuweisen, ist Rollerchaos oder nicht Chaos, ist seit den wunderbaren Bildern des Verkehrsministers auf einem Roller in die Zukunft fahrend doch auf allen medialen Kanälen rauf und runter gerollert worden.
Okay, einen habe ich noch. Fridays for Future ist auf Platz 3.
Ja, interessant. Worüber haben wir denn vorhin gesprochen? Das war, bevor wir wussten, wann das Wort des Jahres gekürt wird.
Braucht es nicht, sagt Christian Demand, Herausgeber des Merkur. Aber die Gesellschaft für deutsche Sprache hat es heute gekürt. Das Wort des Jahres. Respektrente heißt's. Wer ein Handwerk lernt, der trägt dann, wenn er die ganze Ausbildung durchläuft, den Titel Meister am Ende seines Wegs. Wer studiert, kann einen Bachelor oder einen Master erwerben. Und jetzt wollte der Bundesrat darüber heute entscheiden, ob ein Meister sich künftig Bachelor Professional und ein Betriebswirt sich Master Professional nennen darf. Das möchte nämlich gerne die Bundesbildungsministerin, das möchte Anja Karliczek. Sie will die berufliche Bildung dadurch attraktiver machen. Ich bin nicht sicher, Herr Demand, ob das eine gute Idee ist. Was sagen Sie?
Ich lache mich tot. Also es ist so albern, als ob irgendjemand bei der Berufswahl darauf achten würde, ob er nachher einen Bachelor Professional machen kann oder wie viel er verdient, unter welchen Bedingungen er arbeitet, wie lange der Ausbildungsweg ist, wie die Aussichten sind, langfristig in diesem Beruf arbeiten zu können, Fördermöglichkeiten etc. Also es gibt so, so viele Dinge, die für eine Berufswahl entscheidend sind. Das allerletzte ist, ob das nun ein englischen oder einen deutschen Ausdruck hat. Und also ich halte es für eine vollständige Phantomdiskussion.
Also ich weiß gar nicht, ob es so sehr um die englischen Worte geht, sondern eben, wenn man Meister ist, dass man sich auch Bachelor Professional nennen darf.
Worin sollte der einem
akademisch ausgebildeten Menschen gleichwertig sieht?
Die Gleichwertigkeit des Ganzen ist so ohnehin unumstritten. Also was heißt gleichwertig? Es gibt Menschen, die einen Meister haben, können damit auch studieren. Es gibt, ich wüsste nicht, was sich daraus ergeben würde. Das einzige Argument, das ich gehört habe, das einigermaßen zunächst plausibel klingt, ist das, dass es um die internationale Verrechenbarkeit von Abschlüssen geht. Da frage ich mich allerdings auch, ob ein deutscher Klempnermeister bloß deswegen, weil er Meister ist, in Australien nicht zugelassen wurde. Das scheint mir von etwas anderen Dingen abzuhängen.
Mir scheint sich da Verwirrungspotenzial aufzutun. Also, dass man da nicht mehr ganz genau weiß, Meister, dann Master Professional. Was ist jetzt genau was birgt sich hinter Master Professional? Das ist so, jetzt, wenn ich das Wort Meister höre, habe ich ein klares Bild.
Haben Sie denn tatsächlich eins? Also wissen Sie, was der Klimatechnikmeister
was er genau tut, aber ich weiß ungefähr, welche Art von Ausbildung er hinter sich hat.
Nee, ich glaube, das würde sich nicht verändern. Also wenn tatsächlich nur das Label geändert werde, würde man sich früher oder später daran gewöhnen, abgesehen davon, dass man eine jahrzehntelange Phase hätte, in der beide Berufsbezeichnungen nebeneinander existieren. Mhm. Und ich mich frage, ob die Verwirrung, die dadurch gestiftet wird, jetzt großartig besser ist. Ich bin für jede Verbesserung, also für jede Möglichkeit, nicht studierende Berufe aufzuwerten, aber nur über das Labeling halte ich für die schwächste aller Möglichkeiten.
Also die Wissenschafts- und Kultusminister der Länder sind auch gegen diese neuen Berufsbezeichnungen, genau wie Sie. Da wird der Vermittlungsausschuss also wahrscheinlich auch hier angerufen werden. Christian Demand, Kulturphilosoph und Herausgeber des Merkur, hier zu Gast in dieser Stunde in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über dies und das gesprochen, über eines haben wir noch nicht gesprochen. Es soll jetzt doch tatsächlich einen Termin geben für die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER. Ist das nicht toll?
Ja, das ist toll. Also für mich persönlich wäre es nicht ganz so toll, wenn Sie ihn halten können. Ich bin ein Kriegsgewinnler in dieser Hinsicht. Ich wohne in Charlottenburg und habe sehr nah nach Tegel und die wenigen Male im Jahr, in denen ich mal fliege, ist das sehr angenehm. Jedes Jahr, dass der später kommt, ist für mich persönlich eine Gnade. Ich möchte aber nicht der ganzen Menschheit zumuten, dass sie mir diese Gnade gewährt.
Und Sie möchten auch nicht
gewährt.
Die vielen, vielen Gelder weiterhin verschleudern, die, indem er nicht eröffnet wird, verschleudert werden.
Ja, aber das
oder?
Ist, ja.
Aber gut, also eine
Inbetriebnahme. Darüber ist, glaube ich, alles gesagt, was ich hier zu sagen
habe. Ja, aber wir haben was Neues. Wir haben etwas Neues zu sagen, denn heute um 17 Uhr gibt es eine Pressekonferenz. Es soll den Eröffnungstermin im Oktober 2020 geben. Ich danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Tag mit mir sortiert haben.